ARD.
Vorfreude ist nicht nur was für besonders gut gelaunte Menschen oder Berufsoptimisten. Vorfreude kann man einüben, indem man den Blick auf Dinge richtet, die gut laufen, die besser gelaufen sind, als man das oft wahrnimmt und die Zuversicht versprechen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Das wird heute eine ganz, ganz spannende Folge, weil ich glaube, Petra, so offen sind wir da noch nie reingegangen. Wir wissen beide nicht so genau, was passiert, und wir haben uns aber beide was Großes vorgenommen. War meine Idee, muss ich dazu sagen. Aber vielleicht erstmal, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Schön, dich auch zu sehen. Eigentlich geht es mir gut. Gleichzeitig fühlt sich dieses Jahr in mancherlei Hinsicht eigentlich an wie der Ausgang des letzten, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und deswegen bin ich immer so hin und her gerissen zwischen meiner eigenen guten Befindlichkeit und der Weltlage. Aber das passt ja vielleicht auch ganz gut.
Und diese Folge können Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek hören. Also, du hast es schon gesagt, Petra, das ist in der Tat ja so ein Paradox. Alle Welt hat irgendwie Angst vor dem, was in der Welt passiert. Und gleichzeitig geht es den meisten Menschen aber in ihrem eigenen alltäglichen Leben doch noch relativ gut. Ne? Das ist ja so ein Widerspruch. So. Und unsere Aufgabe heute war so ein bisschen so eine Art Challenge, habe ich mir so gedacht. Und
deine
zwar,
Aufgabe. Du hast uns eine Aufgabe gestellt, um das mal ganz deutlich öffentlich hier festzuhalten.
Ja, in der Tat, weil genau das ist ja so, dass man guckt so, oh Gott, 2024, was war das für ein Jahr? Und oh Gott, wie wird das neue Jahr? Das kann doch kaum besser werden. Deshalb ist die Aufgabe heute für uns beide, für Petra und mich, jeder sollte eigentlich drei Dinge mitbringen, auf die er sich im neuen Jahr freut. In diesem Jahr 2025 und bei aller berechtigten Kritik und dem Reformstau und dem kranken Mann Europas, Deutschland, man muss ja grundsätzlich mit allem rechnen, aber ja vielleicht doch auch mit dem Schönen. Und vielleicht finden wir da heute was. Und ich habe im Vorfeld auch, ich glaube, ich bin auf das Thema gekommen, weil wir das auch neulich in der Sendung bei Hallo Niedersachsen, habe ich den Landesbischof Ralf Meister gesehen, der genau ähnlich wie in einer großen Wochenzeitschrift übrigens auch Folgendes gesagt hat, quasi sinngemäß, wir haben die Pflicht zur Zuversicht. Weil vom Gemecker und vom ewigen Wiederholen, dass nichts mehr läuft, vom Pessimismus, da kann ja kaum was besser werden, da kann man nichts drauf aufbauen, und darum sollten wir zuversichtlich bleiben, und deshalb diese Challenge heute, Petra. Worauf freuen wir uns in 2025? Und ich weiß, also hast du überhaupt drei Sachen gefunden? Ich weiß.
Die Frage ist ja, wie groß muss es eigentlich sein, worauf man sich freut? Mhm. Und erstmal finde ich es richtig toll, dass du die Vorfreude mal in den Mittelpunkt stellst am Anfang eines Jahres. Normalerweise ist Vorfreude ja fast nur noch das Privileg von Leuten, die zwei Tage vor der eigenen Hochzeit sind oder die Kinder, die auf das Weihnachtszimmer warten. Ganz wenig wird noch über Freude geredet, und das ist natürlich nicht gut, und in Wahrheit freut sich, glaube ich, jeder und jede zwischendurch wahnsinnig auf irgendwas. Und wir können ja mal ganz klein anfangen. Ich freue mich darauf, dass ich heute Abend jemand wiedersehe, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe, und wir gehen schön essen und wir haben uns seit 6 Jahren nicht gesehen. Das trägt mich schon wirklich so hüpfend durch den Tag, und das ist so eine ganz kleine private Vorfreude, die aufs Große gerechnet, glaube ich, auch eher so mein Geisteszustand ist, weil ich immer schon jemand bin und war, die auch aus dem eigenen Glauben Zuversicht schöpft. Und mein Lieblingsdichter Paul Gerhardt hat die Zuversicht mitten im 30-jährigen Krieg zu seinem Lieblingswort erklärt. Und an dem orientiere ich mich dann immer, wenn ich anfange, so kleinmütig zu werden oder wenn ich mich nach den Katastrophen ausrecke, damit ich es noch ein bisschen dunkler habe.
Ist das vielleicht auch so eine Idee für dieses Jahr, so ein bisschen so Schritt für Schritt, peu à peu, sich an so kleinen Dingen voranzutasten?
Jedenfalls weiß man ja, dass so kleine Einstellungsänderungen im Grunde sehr, sehr viel mehr verändern als große Appelle oder moralische Aufreden. Jetzt sollen wir alle plötzlich zuversichtlich sein und große Hoffnungen haben. Da bin ich genauso skeptisch, wie wenn Leute die apokalyptischen Reiter am Horizont galoppieren sehen. Aber sich diesen Perspektivwechsel mal zuzumuten und zu überlegen, was läuft eigentlich gerade richtig gut? Was macht Spaß? Was ist schön? Was berührt mich, obwohl ich es gar nicht merke, weil es so selbstverständlich ist?
Ich habe selber übrigens genau also gemerkt, dass mir das, ich habe lang gesucht. Ich habe auch wirklich überlegt, okay, erzähle ich was aus dem Privaten oder was ist da draußen in der Welt los, worauf man sich freuen kann. Und natürlich, du hast total recht, ich habe auch, meine Nummer eins ist eigentlich auch Zeit mit der Familie, mit Freunden, so die großen und kleinen Magic Moments, nenne ich das immer ganz gern, so magische Momente. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir haben so ein Glücksglas zu Hause, wo wir das ganze Jahr über so kleine Zettel reinschreiben, wenn irgendwas toll war. Ein schöner Moment so. Und das öffnen wir dann immer an Silvester und gucken, okay, was war denn dieses Jahr? Und dann sind da auch dann Reisen, Ausflüge, aber auch Überstehen von Herausforderungen, eine OP ist gut gelaufen oder so. Und ich dachte, okay, das ist ja eigentlich, das ist klar. Arne, such mal weiter. Such mal nach großen Dingen, die auf uns jetzt zukommen und uns bevorstehen, die vielleicht auch, und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu meiner Nummer eins sagst, die vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob die dann wirklich auch positiv sind. Aber ich habe, also vielleicht, ich bin ja auch so ein bisschen ewiger Optimist, ne? Und da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Aber weißt du, was ich so gedacht habe, worauf ich mich doch irgendwie in Anführungszeichen freue? Weil es, glaube ich, irre spannend wird und weil ich einfach auch mittlerweile so ein politisch interessierter Mensch bin und ich habe echt gedacht, ich freue mich auf die Bundestagswahl Ende Februar. Weil also erstmal, dass wir überhaupt eine allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl hier bei uns wählen dürfen, das ist ja irgendwie so schon das höchste Gut in der Demokratie. Und man guckt mal so im Jahr 2023 von weltweit 195 Staaten, sind 83 noch quasi als frei eingestuft, wo es sowas gibt. Und ich habe auch so gleichzeitig natürlich, aber zur Sorge kommen wir gleich. Aber erstmal der Gedanke per se, was hältst du davon? Dass ich sage, ich freue mich auf die Bundestagswahl Ende Februar.
Ich finde es interessant, etwas, was man super ambivalent beschreiben kann, mal positiv zu beschreiben in der Tat. Also nicht nur, dass man eine Regierungskrise hatte, sondern dass wir in einem Staat leben, in dem Neuwahlen bedeutet, wir können selber ja auch mitentscheiden, wie unsere politische Zukunft aussieht. Und das hätte ich jetzt nicht mit dem Begriff der Vorfreude, aber doch immerhin mit dem Begriff des Privilegs beschrieben. Privileg deswegen, weil es einfach doch so viele Länder auf dieser Welt gibt mittlerweile, für die das, wo das nicht gilt. Und deswegen wäre das ja mal schön, über Vorfreude und Verantwortung und nicht immer über Sorge und Verantwortung zu reden. Denn es könnte ja auch aus diesem Geist der Vorfreude einen Sinn dafür entstehen, dass das wichtig ist, dass ich das mache, dass ich mich darum kümmere, dass ich mich informiere und dass ich überlege, in welcher Welt wollen wir eigentlich in den nächsten 4 Jahren leben. Und deswegen finde ich das interessant, dass du Vorfreude sagst.
Ja, vor allen Dingen, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine auch unabhängig vom Ergebnis, was dabei rauskommt, es ist, das hat mir so ein Freund mal gesagt, auch nach den, weißt du, wir haben ja hier auch mal gesessen nach den Landtagswahlen im Osten und bei den Ergebnissen, wo man dachte, whoops, wow, das ist ja interessant, was da rausgekommen ist. Und der sagte, Arne, aber weißt du, worüber ihr nicht gesprochen habt? Das war eigentlich ein Fest der Demokratie. Und zwar sage ich, warum Fest der Demokratie? Und er hat gesagt, naja, die Wahlbeteiligung war so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Du hast das auch bei der Europawahl +10%, bei der letzten, bei der Bundestagswahl, die ist angestiegen auf 76%. In diesem Jahr würde ich bei der Lage gerade sogar damit rechnen, dass es vielleicht sogar noch mehr werden. Und da habe ich so gedacht, okay, Fest der Demokratie, auch ein weiter dehnbarer Begriff, muss man vielleicht in Anführungszeichen setzen, aber alleine die Tatsache, dass, so dass ich gedacht habe, ja, okay, alles klar, ich freue mich quasi auf den Wettstreit der Ideen, was dann herauskommt, also wie schwierig das danach mit den Koalitionen wird, das wäre dann der nächste Schritt, über den will ich jetzt heute noch nicht nachdenken, aber alles, was davor ist, ja, begrüße ich. Also
ich wäre da nicht drauf gekommen, aber jetzt hast du mir deinen Perspektivwechsel zugemutet und da macht was mit meinem Blick auf diese Wahl. Mhm. Also nicht nur auf das zu gucken, was alles kommen könnte und auch nicht nur auf diese Verschärfung im Ton, sondern was ich auch erlebe, eine große Neugier und Beteiligung auch von ganz jungen Leuten an diesem Prozess jetzt. Nicht nur bei Erstwählern, sondern auch bei denen, die jetzt möglicherweise auch verstehen, es geht jetzt richtig um was. Also es geht in der Demokratie um etwas und ich kann das nicht nur als Zuschauerin betrachten, sondern es macht Sinn, dass ich mich da jetzt engagiere. In dem Sinne kann ich diese Vorfreude nachvollziehen und ich merke auch, dass ich zum Beispiel eingeladen werde, ganz weit außerhalb kirchlicher Kontexte, in so Hintergrundgespräche oder auch öffentliche Diskussionen, so viel wie noch nie. Und das heißt, es gibt ja ein großes Bedürfnis, auch über die Zukunft dieses Landes miteinander zu reden und auch über die Zukunft Europas, über die Zukunft im Nahen Osten, über die Zukunft der Ukraine. Das heißt, es geht nicht nur um das kleine private Glück und um das Sichern möglichst vieler Magic Moments und auch nicht um Dankbarkeit im privaten Bereich, sondern ich erlebe schon, dass es ziemlich viele Leute gibt, auch teilweise überraschend, die sich für die Zukunft unseres Gemeinwesens richtig interessieren
schon,
im Moment.
Schon, ich glaube schon so. Also ich für mich gucke optimistisch auf diesen Termin und damit geht es mir besser als vorher. Vorher okay. Habe ich so. Ja, also wie gesagt, wir können uns ja gegenseitig heute widersprechen, wenn du findest, ich habe hier jetzt was umgedeutet. Aber ich bleibe dabei, ich freue mich auf die Bundestagswahl.
Nein, du hast einen Perspektivenwechsel vollzogen und rechnest auch mit dem Guten und nicht nur mit dem Schlimmsten. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich so ein bisschen Thema jetzt auch unseres Podcasts ist. Mhm. Und das gefällt mir gut. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, das jetzt zum Teil meiner Vorfreude werden zu lassen, aber...
Wir gucken mal.
Wenn du es so siehst.
Wir werden uns ja wahrscheinlich danach auch nochmal wieder hinsetzen und unterhalten. Und dann können wir mal überprüfen, wie viel, ob das meine Vorfreude
aber es lohnt sich jedenfalls, den Blick für das zu schärfen, was im Dunkeln liegt, wenn man sich immer nur auf das mögliche Katastrophische konzentriert und gar nicht sieht, was in der Regel viel zu selbstverständlich ist. Das muss man ja auch sagen. Also menschliche Gehirne funktionieren ja so, dass sie einfach immer fixiert sind auf das, was schief gehen könnte und was schlecht gelaufen ist. Und es ist offensichtlich deutlich schwerer, die guten Momente festzuhalten, dankbar zu sein und sich auch auf Dinge zu freuen, die richtig gut laufen werden. Und mir hat am Anfang des Jahres jemand ein Plakat geschenkt, auf dem stand What if it works? Was, wenn es klappt? Und das passt super gut zu unserem Thema. Das hängt jetzt groß in meiner Küche und jeden Morgen gehe ich daran vorbei und schon dieser kleine Slogan, den man ja irgendwie lächerlich kitschig finden kann, macht was mit mir. Was wäre, wenn die Dinge heute klappen würden?
Gelingen sollte, ja. Okay, dann machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, hast du auch eine Liste gemacht oder hast du das im Kopf alles?
Ich bin ja auch nicht so ein Listenmensch, das weißt du ja. Listen sind immer diejenigen, die ich vorfreudig gerne verliere, weil sie mich stressen.
Okay, gut.
Jedenfalls so im Privaten. Aber ich freue mich sehr, sehr auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der nach Hannover kommt. Mhm. Zwischen dem 30. April und dem 4. Mai werden hier einfach sehr, sehr viele Menschen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus weiteren Kontexten kommen und werden nicht nur Gottesdienste feiern und Konzerte hören, sondern auch viel miteinander sprechen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich auch zu begegnen. Hier mitten in Hannover. Und darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich auf dieses große Veranstaltungsportfolio. Der Kirchentag ist ja auch hier in Niedersachsen durchaus mit vielen positiven Erinnerungen behaftet. Weil viele damit gute Erfahrungen gemacht haben. Der war ja schon mal hier.
Ja.
Und viele, die mittlerweile grau geworden sind, haben als Jugendliche oder junge Erwachsene da ganz, ganz tolle Erfahrungen mitgemacht und erzählen das auch.
Hast du schon gesagt, wann der ist?
Ja, habe ich schon.
Sag nochmal bitte.
30. April
okay.
Bis 3. Mai. Rund um den 1. Mai kann man sich ganz einfach merken.
Lustigerweise, ich mache ja auch ein bisschen Radio ab und an und dann haben wir immer so einen Messenger und die Leute können uns direkt ins Studio schreiben. Und das ist wirklich so, in den letzten 3 Wochen gab es vermehrt, ohne dass wir aufgerufen haben, ohne dass das Thema gewesen ist, Menschen, die geschrieben haben, die freuen sich auf den Kirchentag hier in Hannover. Also fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil ich antworte auch immer auf alles, was geschrieben wird. Und da bist du dann also nicht alleine. Und vor allen Dingen, also ich war noch nie dabei. Ich habe mir das noch nie aus der Nähe angeschaut, weil wir da eventuell auch mit unserem Podcast hinwollen. Ne?
Ja.
Sag mal, wie ist das? Ist da ganz viel Frömmigkeit und das ist wie so ein Heiligenschein, der so ein bisschen über dieser Veranstaltung zu schweben scheint. Erzähl mal, ist da ganz viel
positive Energie? Ist es engagierte Frömmigkeit
oder ist da auch sehr viel Selbstkritik und Nabelschau und man ist so ein bisschen am Zweifeln und am Ringen? Weißt du?
Beides oder alles. Es gibt wahnsinnig viel Musik. Das passt ja auch so zum Protestantismus und es ist eben nicht nur einfach ein Christenfest, sondern das ist ja eins, das bewusst auch mit Zivilgesellschaft, mit Politik, mit Kunst und Kultur sich sich vernetzt, ins Gespräch kommt. Und deswegen kann man da auch hin, wenn man mit Kirche gar nichts am Hut hat. Gleichzeitig gibt es ganz tolle, auch andere Formen von Gottesdiensten. Und es gibt ja auch ganz viel, was Open Air stattfindet. So, dass man sich da auch so ein bisschen reintreiben und reinziehen lassen kann. Es gibt ganz viel für Kinder und Jugendliche. Das ist auch einer dieser großen Schwerpunkte in diesem Jahr. Und es wird wahnsinnig tolle Musik für alle Geschmäcker geben. Und es wird natürlich auch sehr, sehr viel Diskussionen geben, wie immer auf Kirchentagen, aber nicht nur zu den großen politischen Themen, sondern auch zu kleineren Themen oder Themen, die so im Schatten der Aufmerksamkeit stehen. Etwa zur Zukunft von Pflegenden, die ihre Angehörigen pflegen. Wie geht's denn eigentlich? Also es gibt auch so ganz kleine Formate, wo man einfach mal hingehen kann, wenn man mit Leuten mal ein bisschen fachlich reden will in der eigenen Lebenssituation. Und dann gibt's natürlich diese großen Stars, die kommen. Und der Kirchentag hat wie alle Großveranstaltungen immer natürlich auch die Gefährdung, dass man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber eigentlich ist es wirklich ein großes Fest für alle, die auch anderen beim öffentlichen Nachdenken zuhören wollen oder selber sich beteiligen wollen.
Was heißt große Stars?
Naja, es kommen natürlich dann die Größen der Politik, aber es kommen auch Bands natürlich oder auch das, was wir hier natürlich immer mit Lokalkolorit feiern, Wissenschaftler, Journalistinnen, alle Leute, die sich auch öffentlich mit Themen auseinandersetzen, finden dann auf dem Kirchentag auch immer irgendeinen Ort.
Weil ich habe gerade für mich überlegt, ich finde dann den Vorschlag oder die Idee auch gut. Wäre ich jetzt per se wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Aber die Vorstellung so in so einer düsteren Welt, so ist ja gerade irgendwie die Stimmungslage, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dort, weil auch die Themen, die diskutiert werden, ja eigentlich eher nach vorne gehen. So, die sind ja eher so Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe, Wärme. Also ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Klischees aufwarten. Du musst da zwischengrätschen.
Bist voll reingetappt, aber schon, ne?
Aber trotzdem, also ich von außen stelle ich mir das vor, dass das eher eine Veranstaltung ist, die irgendwie, unser Podcast heißt doch Bleib Mensch. Wo es menschelt, wo es leuchtet. Und da, ich kann mir das gerade so klischeehaft sehr gut vorstellen, in düsteren Zeiten irgendwo hinzugehen, wo es ein bisschen leuchtet. Und deshalb finde ich die Idee, ich kann das verstehen, wenn du sagst, du freust dich darauf. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, als Laie, als Außenstehende, da mal ein bisschen was von der Wärme sich abzuholen. Oder sag, wenn es total naiv gedacht ist.
Nein, lass dich da mal reinziehen. Ich habe schon ein paar Ideen, wo ich mit dir hingehe, um dich dann zu überzeugen. Es wird auch Orte der Stille geben natürlich und Orte, in denen eine ganz andere Grundatmosphäre entsteht, in denen man möglicherweise auch einfach mal gar nichts sagen muss.
Ja, aber auch ja positiv und raus aus diesem negativen Strudel,
ja,
oder?
Ja, genau. Und was auch immer zur Signatur des Deutschen Evangelischen Kirchentags gehört, jedenfalls wenn es gut läuft, dass auf hochzivilisierte Weise harte Kontroversen auch zugelassen sind. Also wo man sich auch mal richtig streiten kann und zwar so, dass die Personen nicht beschädigt werden, denn das ist ja das Problem im Augenblick, gar nicht, dass wir hart über Zukunftsfragen streiten. Im Gegenteil, das gehört sich ja, weil ja niemand die perfekte Lösung hat. Und es ja manchmal auch so ist, dass man sich von den Argumenten der anderen überzeugen lassen kann, wie du gerade mit deinem ersten Punkt zur Vorfreude. Sondern, dass man es tut in einer anderen Art und Weise. Und da bin ich sehr sicher, dass wer sich dafür interessiert, auf dem Kirchentag auch Orte finden wird, jenseits von im engen Sinne religiösen oder theologischen Angeboten. Und dieser Kirchentag wird sich auch noch mal stärker beschäftigen mit einer Realität, die in Hannover ja längst auch in kleinen Städten und Dörfern Wirklichkeit geworden ist, dass man es eben mit Menschen zu tun hat, die aus sehr unterschiedlichen kulturellen, religiösen und vielleicht auch privaten Kontexten versuchen, ihr Leben zu leben. Und da knirscht es natürlich oft, weil die Art, wie ich gerne gut lebe, sich möglicherweise beißt mit deiner. Und damit anders umzugehen, als dass man sich verbal oder sogar dann faktisch die Köpfe einschlägt, dafür ist der Kirchentag auch ein guter Proberaum.
Ja, und vielleicht auch dann eine angenehme Abwechslung zu dem, was ich ja vorhin hier für den Wahlkampf so skizziert habe.
Genau, und ganz viel kooperiert auch mit Leuten aus der Stadt, mit Kulturinstitutionen, auch mit dem NDR. Dann auf diese Weise auch im Grunde wie so ein Netz Räume schaffen, wo dieses Motto des Kirchentags mutig, stark, beherzt sich irgendwie realisieren kann, wenn es gut läuft. Und natürlich muss da auch nicht alles gut laufen.
Und das bleibt jetzt mal stehen, finde ich. Mutig, stark, beherzt.
Das ist das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2025 in Hannover.
Das nicht auch passt hier zu unserer Challenge heute, wo wir versuchen,
deine
Dinge,
Challenge.
Meine, ja, positive Dinge zu finden. Also Haken hinter. Vielen Dank für die Anregung. Jetzt wäre ich, glaube ich, wieder dran.
Ja.
Und ich habe auch, wie gesagt, es war in der Tat nicht so leicht und ich habe dann irgendwann angefangen zu gucken, was für Termine, was steht noch an im kommenden Jahr, worauf ich mich freuen kann oder wir uns alle freuen können. Und dann habe ich noch gefunden, Sportgroßereignisse, finde ich, können auch immer eine große Energie auslösen und eine Euphorie. Und da freue ich mich in der Tat auf die Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Die findet im Juli statt. Wir erinnern uns, wir hatten ja gerade die Fußball-Europameisterschaft der Herren. Und ich finde, da war es ja auch so, boah, die haben toll gespielt und auf einmal die Deutschen waren wieder stolz und hatten Spaß an ihrer Mannschaft. Parallel begleitet vom Nörgeln über die Deutsche Bahn und die Zustände bei uns und das Ausland kommt und sieht, oh Gott, die Deutschen sind nicht mehr so perfekt wie früher. Jetzt sind wir quasi einfach mal zu Gast. Jemand anders ist Gastgeber, nicht weit weg, direkt um die Ecke, ohne Skandale. Ich habe auch mal geguckt, ob es dann irgendwie da noch Vergabeskandale gab mit irgendwelchen Millionen, die da geflossen sind. Ich habe nichts gefunden. Es ist sozusagen ein großes Fußballfest ohne irgendwelche Last oder ohne irgendeinen Ballast. Und außerdem auch bei Frauenfußball muss man ja sagen, die haben die letzten Turniere es immer geschafft. Die sind immer so positiv. Die sind sowieso, die spielen gut und die haben nochmal so eine Leichtigkeit, die irgendwie bei den Herren häufig abgeht, weil dann immer auch alles so ernst und bierernst genommen wird. Und deshalb freue ich mich einfach auf die positive Energie durch dieses Großturnier im Juli. Ich habe da Bock drauf, das auch zu gucken und so. Ich freue mich da richtig drauf.
Klingt super, dass du das sagst. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, nicht mal für Frauenfußball. Aber wie schön ist es, dass wir so weit gekommen sind, dass wir ein großes Frauenfußballturnier feiern als das gute, alte europäische Fußball. Ereignis. Und nicht als irgendwas Besonderes oder Seltsames oder unter Inklusionsgesichtspunkten Bemerkenswertes, sondern dass das so möglich ist, dass du das so beschreibst, ist ja vielleicht auch schon ein Grund, diese Mischung aus Rückfreude und Vorfreude zu verbinden.
Ja, vor allen Dingen, da sind ja auch die Quoten mittlerweile so, dass da Millionen Leute das anschauen. Das ist ja nicht mehr auch da. Du hast recht, da sind wir auch echt weiter gekommen. Das war ja noch vor 10, 15 Jahren so, ach, Frauenfußball, das ist so die 1B-Lösung. Und die haben sich total nach vorne gespielt und sind mittlerweile sogar auch total 1A, finde ich. Und deshalb freue ich mich da drauf. Und ich glaube, das wird auch wieder viele, viele Menschen und auch die Generationen zusammenbringen. Und das wird eine gute, positive Zeit werden. Und
vielleicht sollte ich es dann auch mal versuchen mit dem Fußball.
Vielleicht solltest du
immerhin
das.
Von großen Gewaltexzessen am Rande von Frauenfußball-Events hört man eigentlich nichts.
Ja, zum Beispiel. Und übrigens, wirklich alles zur Frauenfußball-EM finden Sie spätestens dann im Sommer auch in der ARD-Audiothek. Da gibt es nämlich auch die Sportschau. Da laufen dann alle ARD-Sportbeiträge ein, alle Sportpodcasts und alles rund um den Fußball kriegen Sie also dann dort in der ARD-Audiothek. Genau wie unseren Podcast auch. Bleib Mensch. So, jetzt war ich mit Nummer 2 dran. Jetzt wärst du schon bei Nummer 3.
Genau, du hast mich ja gechallenged und ich musste, wie man neudeutsch sagt, also du hast mich herausgefordert und ich musste auch noch etwas Drittes finden.
Und du musstest
lange Drittes gezögert, finden, ja? Ob ich das sage, aber es gibt ja manchmal auch im Privaten etwas, was man ein bisschen verallgemeinern kann. Und ich freue mich in der Tat wirklich unfassbar darauf, dass meine Familie im Sommer aus dem Ausland wiederkommt, wo sie gerade lebt. Nun könnte man sagen, also in so einer privilegierten Situation sagt man sowas gar nicht öffentlich. Aber was mir auffällt an diesem temporären Alleineleben ist, was das bedeutet. Zu vermissen, nörgelnde, schlecht ausgeschlafene Teenager am Morgen oder der Partner, der eigentlich gerade mit seinem Kopf seit Wochen ganz woanders ist, als man das gerne hätte. Dieser Alltag, den man miteinander hat, also zwischen den Socken, die irgendwo liegen und der Wäsche, die nicht gemacht ist und der Frage, wer kauft heute noch ein Brot und alles dieses plötzlich aber zu vermissen. Mhm. Also nicht nur die tollen Sachen zu vermissen, irgendwelche wunderbaren, intensiven Gespräche oder Feiern oder Reisen, sondern diesen ganz normalen, schittigen Alltag, also selbst das Genervtsein zu vermissen,
ja,
ist eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Und ich bewundere alle Menschen wirklich sehr, die auch in diesen Zeiten, wo man ja zwischendurch einfach auch mal mit jemandem reden muss, der sagt, so schlimm wird's schon nicht, alleine leben können. Das ist eine solche Art von Selbstkultivierung, von Gestaltungsaufgabe auch. Und ich kenne viele alleinlebende Freundinnen und Freunde und muss sagen, ich habe völlig unterschätzt, was das bedeutet. Ich bewundere die sehr mittlerweile, das habe ich ihnen auch gesagt. Und man kann es ja auch gesamtgesellschaftlich beschreiben. Das ist ja der Zustand von immer mehr Menschen, die eben alleine in einem Haushalt leben. Und vor dem Hintergrund diese Vorfreude auf einen ganz normalen, chaotischen Familienalltag. Wir haben ja auch schon anders darüber geredet.
Mhm, allerdings.
Aber ich kann dir sagen, also nach diesen 3 freien Tagen, wo man denkt, wow, die ganze Wohnung gehört mir, ich kann machen, was ich will, stellt sich eben etwas anderes ein. Und das kann man auch nicht durch die vielen technischen Möglichkeiten heutzutage über FaceTime und alles Mögliche kompensieren. Nicht nur nicht, weil das Anfassen fehlt und das mal eben irgendwie über den Kopf wuscheln, sondern weil der Alltag eben nicht mehr zusammenpasst, auch aufgrund von großer Zeitverschiebung. Und dafür bin ich nicht nur unfassbar dankbar, sondern ich habe richtig eine kindliche Vorfreude auf diesen ganz normalen Alltagswahnsinn.
Eine schöne, warme, menschliche Vorfreude. Finde ich auch schön, dass du das mit uns teilst, weil du ja in der letzten Folge schon bei den guten Vorsätzen auch gesagt hast, dein guter Vorsatz ist besser allein mit dem Alleinsein klarzukommen. Und?
Ich lasse mich von Freundinnen, ehrlich gesagt, richtig beraten, die alleine leben, weil der Partner gestorben ist, weil sie sich getrennt haben oder weil sie entschieden haben, alleine zu leben, und lerne ganz viel von denen. Zum Beispiel, dass man sich in der Tat, die meisten wissen das wahrscheinlich, für mich war das trotzdem neu, schöne Dinge in den Kalender einträgt. Oder dass man was Neues probiert. Ich gehe jetzt regelmäßig Schlittschuh laufen zum Beispiel. Bitte nicht weiter sagen, wo, damit Leute nicht kommen. Aber ich bin als Kind wahnsinnig viel Eislaufen gewesen.
Okay.
Ich mag das, ich kann das auch ganz gut und habe das jetzt einfach wieder angefangen und mache das ganz für mich und ganz alleine und singe auch wieder in einem Chor, und das sind so Dinge, die hätten in meinem Familienalltag vermutlich auch gepasst, aber passten da eben nicht. Und das lerne ich von Menschen, die eben alleine leben. Das ist aufwendig, sein Leben alleine zu gestalten. Man verbringt ja auch mehr Zeit mit sich alleine, als man möchte, und wenn man sich nicht ablenken will, indem man immer irgendeine NDR-Kulisse hat oder Netflix oder so, auch die Zeit mit sich selbst zu verbringen, das ist was ganz Wertvolles, aber ist manchmal auch echt anstrengend, weil man sich ja nicht ablenken kann.
Das klingt ganz einleuchtend und berührend. Also ich freue mich dann mit dir, mit dieser Vorfreude. Schön.
Es wird eine Wiedersehensparty geben und du bist eingeladen.
Oh, cool. Okay. Wann denn eigentlich? Im Sommer dann auch?
Ja.
Dann gucken wir Fußball.
Ja.
Gut, pass auf. Dann hätte ich noch eine Vorfreude, eine dritte. Und ich dachte so zu Hause, gut, ich habe jetzt was Privates, glaube ich, am Anfang hatte ich so ein bisschen. Also es fing privat an. Dann hatte ich was Politisches. Dann das Sportgroßereignis. Und dann dachte ich, okay, was könnte man denn noch positiv irgendwie formulieren, worauf man sich freut, aus dem Bereich Wirtschaft. Und da habe ich auch ein Weilchen gesucht, aber dann habe ich irgendwann gedacht, okay, pass auf, bei all diesen notorischen Nörgeln und über den Abschwung, nichts läuft, und ja, der Traum der grünen Transformation mit ganz vielen tollen Jobs und ohne Verluste für die deutsche Industrie, vor allem Autoindustrie, der war vielleicht etwas voreilig und etwas naiv, aber jetzt kommt's. Ich freue mich darauf, dass wir auch im kommenden Jahr unsere Solarausbau- und Windkraftziele erfüllen und sogar zum Teil übererfüllen, und dass die Energiewende vorangeht. Und das kann man doch auch mal feiern, dass wir wirklich, ich finde das wirklich heftig oder sehr interessant, dass 2024, also im vergangenen Jahr, 58% des Bruttostroms aus erneuerbaren Energien kamen in Deutschland. 2000, also gerade mal ein Vierteljahrhundert zurück, waren das noch 6%. Von 6% rauf auf 58%. Und wir sind wirklich sehr gut im Nörgeln, ne? Aber da mal zu sagen, ey, cool, das läuft. Und wir werden auch besonders, was Solar betrifft, die Ziele wieder übererfüllen, ja? Und Windkraft zieht auch wieder an. Es gibt mehr Zulassungen als im bisherigen Rekordjahr. In der EU werden so viele Anlagen gebaut wie noch nie. Und da können noch so viele Leute sagen, oder einige Leute und einige Parteien, dass die Dinger hässlich sind. Ja, die sehen nicht schön aus, die Windräder, das stimmt auch. Oder dass die abgerissen werden sollen. Aber die Tatsache, dass man aus diesem Wind, der da ist, und aus der Sonne, die da ist, 60% des Stroms bezieht, ich finde, das ist klug. Und ich finde, das ist ein Erfolg.
Ich finde es gut, dass du da jetzt so stehen bleibst. Man könnte ja sofort 37 Faktoren nennen, die das Ganze wieder so ein bisschen eindunkeln.
Kannst du, klar.
Mache ich aber jetzt nicht, weil ich Du nennst es allerdings jetzt nicht Vorfreude. Das ist, glaube ich, auch wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Also du beschreibst etwas und es ist, glaube ich, gut, diese Perspektiven immer mal wieder auf die Dinge zu lenken, die richtig gut laufen oder gut angelaufen sind oder vielleicht in diesem Jahr besonders gut laufen werden. Und das macht ja deutlich, dass für ganz, ganz viele Dinge und Aspekte, auch im politischen Raum, man eben immer auch von der einen wie von der anderen Seite gucken kann. Also man kann den Glanz und das Elend sehen. Genau. Aber sich nur aufs Elend zu fixieren, gibt nie das ganze Bild.
Und ich finde, wir fixieren uns einfach gerade viel aufs Elend. Und deshalb auch, glaube ich, wollte ich diesen Punkt mal setzen.
Ja, und was ich auch einleuchtend finde, und deswegen ist die Challenge, deine Challenge bei mir, so hat sich richtig eingehakt. Es ist vielleicht auch bequem, immer nur auf das Schlechte zu achten, weil es ja uns auch viel leichter fällt, auf diese schlechten Dinge zu achten. Und die Journalistinnen und Journalisten haben da ein Geschäftsmodell draus gemacht, weil es gar nicht anders geht. Und das ist ja auch ihre Aufgabe. Mhm. Aber zu sagen, ich gehe in dieser Weise mal aus meiner Komfortzone. Ich steige mal von dem Sofa herab, wo ich mir dann immer das Ende der Welt angucke und sehe die anderen Aspekte. Also das, was gelingt, was gut geworden ist und das, was man vielleicht auch noch stärker unterstützen kann, damit es noch besser wird. Das hat voll verfangen bei mir und deswegen werde ich sicher jetzt so in den nächsten Tagen das noch so ein bisschen üben, also eine Vorfreude-Gymnastik machen.
Das ist schön, schön formuliert. Das wäre ja auch interessant, wenn das bei Ihnen so passieren sollte oder so kommen sollte. Aber weißt du, ich habe auch da, man denkt ja automatisch schon wieder die Kritiker mit, die sagen, ja, aber Herr Vogts, ganz ehrlich, der Netzausbau, der kommt irgendwie nicht voran und wie soll denn das alles funktionieren und das ist trotzdem alles total naiv. Ja, klar, kann man auch so sehen, aber wie gesagt, die Zahl ist ja trotzdem eine Rekordzahl. Und auch da, ich habe mal geguckt, wenn es auch immer so verschrien ist mit der Energiewende, knapp 70% der westdeutschen Bevölkerung, knapp 55% der Ostdeutschen, befürworten den Ausbau der Windkraft. Ja, also die Debatte, die man so mitkriegt draußen, die klingt immer so, als wären die große Mehrheit die anderen, die das nicht mehr wollen und irgendwie doof finden. Noch größer ist die Zustimmung sogar bei der Solarenergie. Im Westen liegt 85% finden das gut, im Osten 78%. Und weil das so ist, freue ich mich da auf weitere neue Zuwachsrekorde im Jahr 2025.
Und ich freue mich an deiner Freude.
Ja, guck mal, ansteckend. Und noch eins fand ich auch interessant übrigens. Es gibt schon sehr viele Länder mit 100%, also die ihren Strom aus erneuerbaren Energien zu 100% decken. Soll ich mal aufzählen? Albanien, Bhutan, Kongo, Island, Nepal, Paraguay zum Beispiel.
Sind nicht gerade die Länder, von denen man vermutet hätte, dass das so ist. Ne? Bei manchen muss man gucken, wo ist das eigentlich?
Ja, die haben viel Sonne und deswegen, Wasserkraft.
Genau, deswegen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du da so eine Vorfreudeliste mal so in den ganz politischen Raum stellst. Es gibt ja trotzdem einen Aspekt, den muss man, glaube ich, mal erwähnen. Also wenn man Leute fragt, was ist deine größte Sorge, ist es jedenfalls nicht mehr der Klimawandel. Der ist ganz nach unten gerückt. Aber da könnte man ja auch positiv sagen, und das finde ich manchmal auch plausibel, das ist deswegen nach hinten gerückt, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass wir uns darum kümmern müssen, dass Menschen das nicht mehr als erstes nennen. Und damit hätte man diesen Perspektivenwechsel eben auch vollzogen. Es bedeutet möglicherweise gar nicht, dass es irrelevant geworden ist, sondern dass es so selbstverständlich eigentlich zu der Forderung an die gehört, die diese Zukunft verantwortlich gestalten, dass man es gar nicht immer als erstes nennen muss.
Und ich finde auch nochmal, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, das war jetzt hier keine Übung darin, irgendwie Opium fürs Volk zu verteilen und zu sagen, alles ist wunderbar. Also 2025 sollte schon ein Jahr werden, in dem wir uns um viele, viele Probleme kümmern und Ende Februar sicherlich nach der Bundestagswahl werden wir auch einige Themen haben, um die wir uns kümmern müssen. Aber man kann, das hast du eben schön gesagt, das ist mir gar nicht so aufgegangen eigentlich bei der Vorbereitung auf diese Folge, aber man, das ist, was hast du gesagt, wie eine Kalenderübung? Nee.
Gymnastik, also eine Gymnastik, das einzuüben, Gymnastik, diesen Perspektivenwechsel, wo man sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen verrenken muss. oder jedenfalls sich nicht einfach immer nur an dem orientiert, über das gerade alle reden. Wenn man zum Friseur geht oder im Kolleginnenkreis oder das, was gerade ganz oben in den Nachrichten ist, sondern einen Blick dafür entwickelt, was gut ist und zwar gar nicht nur, damit man sich irgendwie ein bisschen besser fühlt oder so, sondern um auch Dinge mit unterstützen zu können und einen anderen Blick auf die Welt zu kriegen. Also meine Vorfreudeübung ist übrigens immer die, das hängt auch mit meinem Beruf zusammen, ich rede ja viel auch mit Hochbetagten, also mit Menschen, die über 90 sind. Und wenn man deren Lebensläufe kennt und wenn die erzählen, unter welchen Bedingungen sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch ihr Land aufgebaut haben, auf das sie dann bisweilen auch zurückblicken und dann sich wundern, was sie alles geschafft haben, dann relativiert sich natürlich auch manches. Sie sind auf dem Boden einer moralischen und faktischen Katastrophe in diese Welt gestürzt als Kinder und junge Jugendliche und gucken jetzt auf die Geschichte unseres Landes zurück und auch auf ihre eigene Biografie, auf die Unternehmen, die sie gegründet haben, auf die Gemeinden, die sie aufgebaut haben oder auf den politischen Bereich, für den sie verantwortlich waren. Und was ich bei denen immer so bemerkenswert finde, war die Risikobereitschaft und auch die Bereitschaft für diese Zukunft, die ja immer die Zukunft ihrer Kinder war, auch was auf sich zu nehmen. Also dieses leicht Lamoyante an uns geht mir manchmal auf den Geist. Mhm. Es ist auch eine andere Situation, ob wir jetzt hier gerade sitzen im Studio oder ob man gerade seine Koffer packt und sich vor einem Flammenmeer flüchtet, wie in Los Angeles. Ja. Und sich immer klar zu machen, in welchem Kontext klage ich jetzt hier eigentlich gerade oder beschwere mich oder so. Und das ist das Zweite an der Vorfreude. Also Vorfreude ist ja so eine Freude, die irgendwie unheimlich aktiviert. Also auf dem Sessel kann man sich nicht so richtig gut vorfreuen. Man muss sich irgendwie in Bewegung setzen. Und auch das hast du mir eigentlich jetzt in dieser ersten Runde geschenkt, ist diese Idee in Bewegung kommen und die Dinge nicht als Zuschauerin wahrzunehmen, sondern nochmal anders hinzugucken.
Vorfreude,
das ist dir voll gelungen.
Vorfreude ist die schönste Freude. Und mal gucken, ob sie gerechtfertigt ist. Aber man kann sich erstmal in Vorfreude üben.
Darauf machen wir dann im Dezember eine Nummer.
Und ich finde das mit der Gymnastik irgendwie ganz gut, weil lass uns das machen, gymnastisch daran bleiben und Muskel entwickeln. Und die Muskeln helfen dann vielleicht auch die ganzen anderen Dinge anzupacken, die nicht für Vorfreude vielleicht sorgen und all die Aufgaben anzugehen. Aber wie gesagt, der Gedanke vom Anfang, also Pessimismus ist eher ein schlechter Berater.
Ja, und Zuversicht als Pflicht, das ist eher auch kein neuer Gedanke. Also der große Immanuel Kant hatte den schon formuliert auf die Frage, was dürfen wir hoffen? Das ist nichts, was man irgendwie einfach mal hat oder nicht hat als gute Emotion oder du mit deiner rosa Brille, ich mit meiner schwarzen oder so, sondern das ist eine Haltungsübung, mit der man durch die Welt geht. Und sich jetzt vorzunehmen, wir beide jedenfalls, wir nehmen uns das jetzt mal vor, das nehme ich als Challenge, mit dieser Art von Haltung, also nicht mit diesem krummen Rücken und immer nach unten gucken, sondern woanders hinzuschauen, einfach mal so in die nächsten Wochen zu gehen. Das hast du mir jetzt doch mal als Neujahrsgeschenk bereitet.
Und auf eine Sache freue ich mich noch. Auf weitere Folgen von Bleib Mensch in diesem Jahr, Petra, die Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek jederzeit nochmal nachhören können. Wenn Sie dort sind, abonnieren Sie uns doch auch gerne, denn dann kriegen Sie immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge von uns gibt und dann können Sie wieder mitlauschen und auch mitdiskutieren sehr gerne. Schreiben Sie uns bei Anregungen oder Kritik sehr gerne an bleibmensch@ndr.de. So, und dann gucken wir jetzt mal, was die kommenden Wochen und Monate bringen. Petra, ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.
Ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr.
Dankeschön, ich dir auch.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.